Hallo Leute da draußen, wir haben es geschafft, eine zweite Aufnahme unseres Podcasts zu machen. Wir haben jetzt auch einen Namen. Chaotisch-Nerdig nennen wir uns. Stundenlanger Diskussion und ausschweifenden Ideenaufnahmen haben wir uns für diesen Namen entschieden. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben ein paar Themen mitgebracht. Zumindest Thomas, du hast ein paar Themen mitgebracht. Was ist denn das erste Thema für heute?
Ja, ich dachte mir, da wir nicht nur über Pen und Paper reden wollen, sondern auch über alles Mögliche, was in das Nerd-Genre passt, sag ich jetzt mal, soll ja gar nicht abwertend klingen irgendwie, aber wir dachten uns, wir reden auch mal ein bisschen über Filme und Videospiele. Von daher dachte ich, wir fangen heute mal ein bisschen mit dem Filmgenre. Und da wollte ich dich mal fragen, Alex, was ist denn überhaupt so deine spezifische Filmkategorie, die du so am meisten magst?
Das ist schwierig. Also, hättest du den Alex gefragt, so im Alter von 24 Jahren, dann wären das so ziemlich alle asiatische Filme gewesen, die es so gab. Sei es Hardboiled, also John-Woo-Filme, Wuxia-Filme und so weiter. Ich habe damals alles Mögliche aus China, Japan, Korea importiert, über DVDs. Bin auch oft mit dem Zoll da zusammengestoßen. Aber heutzutage, boah, das ist jetzt wirklich schwierig. Horrorfilme schaue ich auch. Jetzt nicht so die ganz harten Sachen. Aber es gibt einen Film, ist kein richtiger Horrorfilm, aber er kommt aus dem Horrorgenre. Der ist erhaben über alles.
Na, da bin ich aber gespannt.
Und den werden auch alle Frauen sicherlich hassen. Dass der absolute Sexismusfilm ist, aber nichtsdestotrotz finde ich Army of Darkness als den im überhaupt. Der kommt ja von Tanz der Teufel, was ganz klar.
Army of Darkness. Welcher Teil war das von Tanz der Teufel? Das war der zweite Teil.
Der dritte. Das war eher so ein Horrorkomödie dann.
Ich kenne jetzt nur, also der erste Teil war ja Army of Darkness.
Der erste Teil war.
Genau. Evil Dead, dann kam Tanz der Teufel 2, wo er ins Mittelalter ist, richtig?
Nee, das war der dritte.
Was war denn der zweite?
Das war Tanz der Teufel 2. Das war im Prinzip, soweit ich mich erinnern kann, im Prinzip der erste, nur ein bisschen anders.
Nee, im ersten Teil waren sie ja im Wald in der Hütte, haben das Necronomicon gefunden. Und dann im zweiten Teil ging es ja da weiter, wo er im Supermarkt war. Und er hatte ja dann seine Hand verloren. Also, ne? Ja. Wir wollen jetzt hier nicht spoilern, aber ich denke mal, ihr habt die Filme alle gesehen.
Ja, das ist
er. Und dann ist er ja durch die Zeit gereist, durch das Necronomicon ins Mittelalter. Und das war Tanz der Teufel 2, glaube ich.
Ich dachte, das wäre 3 gewesen.
Ist gar nicht 3. Danach ging es ja dann schon mit den Remakes, meiner Meinung nach, weiter. Es kann auch sein, dass in Amerika jetzt irgendwie was anderes war, aber so habe ich das in Erinnerung. Aber ja, ich muss sagen, Tanz der Teufel 2 oder Army of Darkness, mein Gott, was ein guter Film. Und da, Alex, habe ich jetzt letztens gesehen.
Ja.
Gibt's ein Musical zu?
Was?
Die machen ein Musical von Tanz der Teufel. Von Evil Dead.
Okay.
Und da habe ich schon gesehen, habe ich mal geguckt, so, wo die so auftreten und was so die Reihe. Und da habe ich gesehen, die erste Reihe ist komplett gesperrt, weil da haben sie hingeschrieben, das ist die Splatterzone. Also da wird wohl auf der Bühne auch viel mit Blut, mit Kunstblut rumhantiert. Und das spritzt dann wohl auch ein bisschen. Deswegen ist die erste Reihe gesperrt, damit die Leute es nicht abbekommen.
Okay.
Das geht wohl ab dieses Jahr los. Habe ich gesehen. Also da musste ich auch sagen, oh, interessant. Ich bin ja
das ist krass.
Sonst so Musical schon lange nicht mehr da gewesen, aber das würde ich mir vielleicht angucken.
Ja, ich bin auch kein großer Musical-Fan. Ich war in 2, maximal 3 drin gewesen. Meine Eltern haben mich damals immer in Tanz der Vampire mitgeholt. Das fand ich eigentlich noch ganz in Ordnung, aber so im Großen und Ganzen bin ich da kein großer Musical-Fan.
Nein.
Aber die Neuverfilmungen hier von Evil Dead, die sind krass.
Die sind richtig gut. Also da war ich auch. Die haben ja Evil Dead 1, also den ersten Teil, wo die im Wald in der Hütte sind, den haben sie ja komplett neu verfilmt, also so eine Art Remake gemacht. Also dieselbe Story, bloß mit anderen Schauspielern in der heutigen Zeit. Ich muss sagen, der ist richtig gut gelungen. Da ist auch, ich glaube, das war bis zu der Zeit der Film mit dem meisten Kunstblut in Litern gefasst, irgendwie. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahl. Und auch so, die Atmosphäre, die fand ich auch richtig gut, ja.
Also die fand ich wirklich super. Ich habe letztens noch einen Horrorfilm geschaut. Ich glaube, das kann man Horror sagen. Oder Slasher? Wie auch immer. Ray Will Kill You.
Das sagt mir gar nichts.
Ist ein Rachefilm in einem Hotel. Ist total Banane, aber ich fand ihn super gut. Damit kannst du auch super gut irgendwie, keine Ahnung, einen Cthulhu, Savage Worlds oder was auch immer One-Shot machen mit der Prämisse. Und ich fand ihn echt gut. Also ich konnte ihn wirklich gut gucken. Also mein Indikator mittlerweile, ob ein Film gut ist oder nicht, ist, hole ich währenddessen ein Handy raus.
Okay.
Ja, weil die meisten Filme mittlerweile, die labern dich ja voll mit dem Offensichtlichen. Und dann denke ich mir, boah.
Die meisten Filme, habe ich auch das Gefühl, sind tatsächlich so gedreht, dass du nebenbei noch irgendwas machen kannst. Weißt du, was ich? Ja. Irgendwie den Haushalt, du hast das nebenbei an und lässt dich einfach nur berieseln.
Ja, genau das.
Wie fandst du denn, wo wir da noch bei Evil Dead sind, den im Hochhaus, Evil Dead Rising? Den gesehen. Das ist, glaube ich, das müsste der neueste sein.
Ich glaube, den habe ich nicht gesehen.
Der war auch tatsächlich nicht schlecht. Das war so ein Standard, wirklich, so, also Evil Dead mit Body Horror und Splatter-Effekten. Das war auch, die fand ich gar nicht, also, ne, ich hatte erst so erwartet, noch ein Teil. Aber doch, der war überraschend gut.
Ja.
Jetzt nichts Weltbewegendes, ne, aber.
Ja, ich habe ja gerade mein Handy auf und schaue mir gerade an, welche Filme ich in der Zeit gekauft hatte. Und da ist mir aufgefallen, wie Bury the Dead.
Das ist gerade nicht.
Ein Zombie-Film mit einer anderen Prämisse. Und da ist die Rey-Darstellerin von Star Wars, spielt damit als Hauptdarstellerin. Mhm. Den fand ich gar nicht mal schlecht. Das ist ein Zombie-Film, aber auf eine andere Art und Weise. Also, okay. Als ob so ein Experiment schiefgelaufen ist. Aber sehe ich hier auch 28 Days Later, die Reihe.
Ja.
Das fing ja an mit 28 Days, gell?
Ja, dann Wochen und dann jetzt 2 Jahre.
Ja,
hast du die alle gesehen?
Ja. Ich habe auch schon. Ja, die neuen Filme habe ich den ersten Teil schon geschaut.
Der war nicht schlecht, tatsächlich. Ich muss aber sagen, so irgendwie. Stimmt schon, aber wahrscheinlich war ich zu gehypt. Ich habe mir, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet irgendwie.
Ja, gut, ich bin da ohne irgendwelche.
Er war auf jeden Fall nicht schlecht, aber es war dann. Der Schluss war dann, hat die Schluss, wo sie dann da auf der Straße waren. Und dann kamen da diese Typen. Weißt du, was ich meine?
Ja,
ja. Jogginganzügen.
Ja, ja.
Hä? Was soll das jetzt? Aber dann kam ja jetzt noch der zweite Teil raus.
Ja.
Also hast du schon nicht gesehen? Der Wohntempel, da geht es dann um diese Typen. Tatsächlich. Und es geht dann nur um den Lord Voldemort, der den Schauspieler spielt, hier den Arzt spielt.
Ja, okay.
Die geht das so ein bisschen. Ich glaube, das sah auch so ein bisschen aus, als würde das irgendwie so ein bisschen nahtlos anknüpfen, weil es dann gefühlt da weitergeht mit so einem kleinen Sprung, aber ja, den fand ich tatsächlich, der war auch drüber so ein bisschen weird, aber den fand ich auch dann nur so einen Teil, einen Ticken tatsächlich besser als den anderen davor. So.
Mhm. Hast du Heretic gesehen?
Hilf mir kurz.
Der Film mit dem Hugh Grant, wo er den Heretiker spielt.
Nee, den habe ich noch auf meiner Liste.
Ja, der ist gut.
Ich hatte nämlich, also mein absoluter, ich sag jetzt mal, es gibt ja, also ich habe jetzt nicht den absoluten Lieblingsfilm, aber einer, der sehr, sehr weit oben ist, ist Hereditary. Sagt der dir was?
Nur vom Namen.
Der ist sehr gut. Also der gibt ja noch, ich weiß nicht, ob das von demselben Regisseur ist, müsste aber, Midsommar, kennst du den? Die sind beide, die Filme sind sehr atmosphärisch aufgebaut. Und Hereditary und die machen das gut. Zum Anfang ist so, denkst du, okay, was passiert da? Und dann so Stück für Stück, so langsam eskaliert das da so ein bisschen. Und man weiß immer nicht so zum Anfang von diesen beiden Filmen, was passiert da eigentlich? Worum geht's eigentlich? Und zum Schluss ist dann komplette Eskalation meistens. Es ist jetzt nicht so wirklich, also bei Hereditary ist schon so ein bisschen mit wie soll ich sagen, nicht wirklich jetzt die Splatter und Horror, also ne, wie man das so kennt, so Body Horror ist auch mit drinne, klar. Aber es ist, die Filme sind jetzt nicht auf Jumpscares oder sowas ausgelegt, so dass du denkst, oh, jetzt kommt einer von links nach rechts angesprungen und versteckt sich hinter Baum oder so. Sondern sie sind tatsächlich sehr atmosphärisch. Und durch die Schauspieler ist das auch sehr gut. Und die Midsommar hatte ich als erstes gesehen, aber Hereditary kam, glaube ich, schon früher raus. Naja. Die Midsommar ist so, die, also ich kann das ja kurz erklären, worum es da geht. Die sind Studenten, glaube ich, und oder sind da im Studium und sie hat, die Hauptprotagonistin hat wieder was ganz Schlimmes erlebt und versucht das zu verdrängen. Und ihr Freund, oder was das ist, fährt mit seinen Kumpels, wollen die nach Schweden fahren. Weil der sein Mitstudierender, der hat da irgendwie Familie, Verwandte in so einem Dorf. So, dann fahren die nach Schweden. Und dann geht's dann auch schon los. Das ist wirklich so ein altes Dorf aufgebaut, wie früher. Alles ist fröhlich, das ist mitten im Sommer und alle haben so weiße Stoffkleider an und dann leben die wieder wie in so eine Kommune da. Und dann ist aber los, dass sie die ganze Zeit da aus irgendwelchen Kräutern und Tee kriegen. Und dann passieren da so Dinge, weil die leben die alten Rituale und Riten wohl wie damals aus, mit einem großen Fest. Und zum Schluss eskaliert das dann auch wieder komplett. Also da sage ich schon mal. Also wer den mal gucken will, der ist nicht schlecht. Und genau wie Hereditary, da war ich auch sehr, dachte ich erst so, den Trailer gesehen, was man ja nicht machen mehr sollte heutzutage. Aber und dann habe ich den geguckt, ich war wirklich, also den kann man sich auch nochmal öfters angucken. Das war, wie gesagt, zum Schluss ist dann immer, okay, alles klar. Ist nicht für jeden was, weil es dann auch ein bisschen abstrus ist und jetzt nicht wirklich, aber es packt einen. Finde ich beide tatsächlich nicht schlecht.
Okay. Ich mag ja auch noch A Quiet Place.
Ja, die fand ich auch gut. Da gibt's ja, hast du den dritten gesehen in New York?
Nur angefangen. Ja. Ich habe noch nicht zu Ende geschaut.
Der war auch nicht schlecht. Also ich würde den auch mit so einreihen. Also man kann ihn gucken. Es hat also, wie gesagt, von der Handlung her, die ersten zwei waren ja mit Emily Blunt. Ich glaube, ich habe tatsächlich auch mit dem zweiten angefangen, weil die irgendwie auf den Streaming-Plattformen kommen, die ja immer so komisch chronologisch raus.
Ja.
Deswegen hatte ich erst den zweiten, dann den ersten gesehen, aber war auch okay. Und der dritte spielt ja, wie alles angefangen hat.
Ja, genau, aber den habe ich, ich weiß gar nicht, warum ich den nicht zu Ende geschaut habe. Keine Ahnung.
Na, er zieht sich ganz schön in der Mitte, muss ich auch sagen. Ja. Also.
Sein das deswegen war, ich weiß nicht mehr, aber ich bin ein ganz großer Fan von den ersten beiden Teilen. Vor allen Dingen, ich liebe ja Emily Blunt und, ach, verdammt, nein, stimmt nicht. Ich weiß, welcher mein Lieblingsfilm ist. Wie konnte ich das vergessen? Edge of Tomorrow.
Ja, kein Horrorfilm. Deswegen, ja, der ist.
Ja, aber da muss ich, oh, verdammt nochmal. Eigentlich hätte ich ja Army of Darkness gesagt. Allerdings, okay, es gibt drei. Es gibt drei, die dich andeutend den ersten Platz wechseln bei mir. Das ist Army of Darkness, Edge of Tomorrow. Und jetzt ein Film, den du sicherlich nicht kennst, weil es ein wuschiger Film ist. Ich hoffe, ich spreche das eigentlich auch richtig aus. Und zwar A Chinese Ghost Story.
Der sagt mir was, habe ich, glaube ich, aber nie gesehen.
Ja, mein Bruder und ich treffen uns einmal im Jahr, um alle drei Teile zu schauen. Das ist, wir sind beide mit groß geworden, der ist 8 Jahre jünger als ich und ich habe dem damals die Filme gezeigt, war ja noch, keine Ahnung, da war ich 16 oder so, da war der 8 gewesen. Das ist irgendwie so eine Kindheitserinnerung von uns, deswegen einmal im Jahr treffen wir uns, um diese Filme zu schauen. Absolut schlecht, heutzutage, aber wir lieben die.
Da muss ich auch sagen, apropos schlecht, ich muss ja erstmal zum Thema, so den Lieblingsfilm habe ich ja gar nicht. Aber wenn ich wirklich einrenken würde, dann ist Interstellar natürlich ganz weit oben.
Ja, der ist gut.
Edge of Tomorrow natürlich auch. Und dann habe ich noch so Filme wie Heat mit, weißt schon, Gott, Al Pacino, verdammt, und Robert De Niro und dann, die Sicario-Teile, die beiden. Den ersten fand ich einen Tick besser als den zweiten, muss ich sagen. Aber der war auch gut, der zweite.
Die sind hart.
Vor allem, die haben ja kein Happy End so richtig. Nee, kann man einfach sagen. Ja. Die haben beide kein richtiges Happy End irgendwie. Welchen Film ich, wo du sagst, von, das ist ein koreanischer Film, Train to Busan, hast du den geguckt?
Ja. Ja.
Oh mein Gott, der war auch echt gut.
Ist ja auch ein Zombie-Film.
Richtig.
Aber
in einem Zug.
Ja, in einem Zug. Aber ich erinnere mich noch, Das Zombie-Genre ist ja erst in den letzten paar Jahren wieder so hochgekommen. Und ich erinnere mich aber, mit welchem Film das plötzlich wieder in war. Und das war Dawn of the Dead in dem Supermarkt, im Kaufhaus.
Den fand ich auch. Das ist auch eine...
Ja, habe ich damals im Kino gesehen und das war krass. Das war krass da.
Also jetzt aus Jugendzeit, ich weiß gar nicht. Das hatte ich noch auf VHS gesehen, falls noch Leute wissen, was eine VHS ist. Das war von Peter Jackson, der hat damals angefangen tatsächlich auch mit Horrorfilmen. Hast du das gewusst? Hast du dann auch Brain Dead geguckt oder Bad Taste? Also, das waren ja auch so komplett drüber, der Brain Dead Film gerade. Das war ja komplette Eskalation mit allem. Ja.
Also Bad Taste fand ich ja kacke.
Ja, der war, aber die Story dahinter war auch ein bisschen Banane.
Ah ja, aber Braindead, als er dann mit dem in dem Haus und ich kenne die Geschichte gar nicht hundertprozentig, aber was ich noch im Kopf habe, ist natürlich die Szene mit dem Rasenmäher.
Ja.
Und das war ikonisch. Das
stimmt.
Ja, aber die Filme sind ja so überdreht. Also ich fand Peter auch damals.
Peter Jackson hat ja damals so wilde Filme gemacht. Kennst du auch, oh, wie hieß der? Krieg der Eispiraten auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie der im Englischen hieß im Original. Das war auch so ein Sci-Fi-Irgendwas-Film, wo halt so ein Piratenraumschiff rumflog. Und da war halt die Ressource irgendwie Eis und die haben dann Eis geklaut. Und dann Peter Jackson hat da selber auch mitgespielt sogar. Mhm. Der hat dann einfach so irgendwie, wie war das? Das ist schon so lange her, was ich gesehen habe. Irgend so ein Anführer von irgendeinem Planeten gespielt. Und dann hat sich ist der Kopf ab, weil er ein Roboter war und eigentlich war er nur ein Kopf mit so Roboterspinnenbeinen und lief dann da so rum. Also es war schon abstrus.
Okay.
Ich meine, sich mal vorstellt, dass er ja die Herr der Ringe-Trilogie gemacht hat und das war ja so top-notch. Und das waren solche, wie soll man sagen, so B-Horror-Movies, die komplett drüber waren damals.
Ja. Aber ich liebe ja B-Movies. Es ist irgendwie so etwas, was ich echt, ich habe damals wirklich so einen Drive dafür gehabt. Das habe ich immer, immer gemacht.
Er kam mal von Predator, der hieß Predator Upgrade.
Och, ja.
Das war, hast du, ja, der war ja, also dachte mir auch, hä? Das war wirklich wie so, wir wollen hier einen ernsthaften Film machen, aber mit dem Charme von B-Movies. Und irgendwie hat das nicht gematcht. Das war dann einfach nur zu abstrus und albern irgendwie. Das war wirklich... Ja. Aber irgendwie war er trotzdem auf seine Art, dachte ich mir, ja, okay.
Aber wo du gerade beim Thema Predator bist, Predator Badlands, den fand ich ja super gut.
Den fand ich tatsächlich auch gut. Ich war auch überrascht. Es kommen ja dann immer diese Leute aus ihren, wie kann das sein? Warum ist der Predator, ne? Die sind die Bösen und warum wird er jetzt, ne? Warum ist er der Hauptdarsteller? Warum denn nicht? Die meisten kommen dann auch immer, aber in den Comics steht das so und so. Und dann denke ich mir auch immer, ja, aber machst doch einfach den Film genießen.
Ja, also ich habe mir den auf Disney Plus angeschaut und ich hatte eigentlich gar nichts erwartet. Ich habe gesagt, hast du gerade Zeit?
Ja, ich auch nicht.
Guck dir das Ganze. Und ich war, die Zeit ist verflogen und ich fand den richtig gut. Also da war ich ganz überrascht gewesen. Das hätte ich nicht erwartet.
Ich fand den auch gut. Ich fand auch dann diese Überschneidung noch mit dem Alien-Universum, mit den Wayland-Typen ganz interessant. Das hat mich dann auch nochmal so ein bisschen abgeholt. Sehr gut.
Ja.
Ja, also da, der war wirklich nicht schlecht.
Ah, wo du gerade Alien sagst, den neuen Alien-Film, bei dem konnte ich ja nichts anfangen.
Ich auch nicht. Ich dachte mir, oh, es kommt ein neuer Alien-Film, der ein bisschen auch in diesem Universum spielt. Und dann war das aber wirklich so, auch wie der, das ganze Licht und wie das alles war und wie das dargestellt wurde. Das fand ich irgendwie komisch. Es hat einen ganz anderen Stil gehabt. Und da dachte ich mir, okay, die gehen da auf das Schiff. Jetzt kommen da ganz viele Aliens. Die müssen fliehen und hier und da. Und dann kam zum Schluss irgendwie nur mal ein Alien zu sehen. Und der hat auch wirklich nicht wirklich einen getötet. Und da war ja das Ding, dass die sich da, also, no Spoiler, aber die haben sich doch dann irgendwas gespritzt. Und dann war der Oberbösewicht dann nachher von der einen Frau. Das war ganz, also ich dachte, hä? Warum denn? Und warum gibt es das nicht wie im zweiten Teil? Ein paar Leute. Vor allem dachte ich mir nach der Hälfte, warte mal, es haben da nur zwei überlebt und es gab mal die Hälfte des Films. Was soll denn da jetzt noch kommen? Also das war so.
Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr an die Story erinnern. Ich kann mich halt nur noch an so ein paar ikonische Szenen erinnern, die aus den alten Filmen waren, die sie da nachgestellt haben.
Ja, die habe ich, glaube ich, gar nicht mitgekriegt. Ich muss nicht enttäuscht.
Ja, mir hat er auch nicht so gut gefallen. Also der beste Alien-Film ist für mich immer noch Aliens, also der zweite Teil. Das ist einfach nicht mehr in Dauerschleife anschauen. Das ist.
Och, also. Also Alien 2 ist wirklich einer der besten von der Reihe.
Ja.
Viele präzisieren den dritten. Also der vierte war auch, dachte ich mir, was soll das denn jetzt? Naja gut, da machen wir halt noch einen mit irgendwas. Wir klonen einfach irgendwen, dann lebt er halt wieder. Dachte ich mir auch so, aha. Ich glaube aber auch, ich bin mir nicht sicher, ob das Schiff dann nachher gewesen sein soll, was in Remus gefunden wurde, aber ich glaube nicht, aus dem vierten. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Weil das war ja auch so ein Forschungsschiff, wo sie schon, also in Remus war ja das Forschungsschiff, wo die näher drauf sind, von der Raiden-Typen. Oder ich glaube, oder von dem anderen, ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, war das ein Forschungsschiff und da haben sie schon an Alien-Experimente gemacht und versucht, jetzt irgendwas zu extrahieren und bla und blub. Naja. Ja. Alien Earth hatte ich angefangen. Also die Serie.
Die läuft auch drauf kommen. Ja, ja.
Ach, ich dachte mir auch so, auch irgendwie komisch. Aber ich glaube, ich habe es auch bloß bis zur vierten, also bis zur Hälfte geschafft. Da muss ich auch nochmal weiter gucken.
Ja. Also ich will der Serie und auch diesen Filmen da gar nicht ihre Existenzberechtigung abschreiben oder absprechen.
Das ist richtig.
Weil jeder hat einen eigenen Geschmack. Kann gut sein, dass das für die jüngeren Zuschauer der Filme echt ein guter Film ist. Das ist ja oft so, Leute, die irgendein Franchise schon seit Ewigkeiten begleiten und halt diese alte, sag mal, Grittiness lieben, das fehlt ja auch heute oft in diesen Neuinterpretationen oder beziehungsweise diese Grittiness sieht heute anders aus für die jüngere Generation.
Nehmen wir mal das Beispiel Musik. Wenn ich jetzt irgendwen frage, ne, Limp Bizkit, einer meiner Favorites aus der Jugend, kennt ihr die noch? Wer? Ich dachte nicht mal so, okay. Bin ich alt geworden oder was ist hier los? Und so ist das, glaube ich, auch mit manchen Filmen, dass sie gar nicht die Originalfilme kennen, weil die ja auch teilweise von 1980 sind oder so.
Ja.
Und dann kennen die halt nur die Remakes.
Ja.
Das ist zum Beispiel der Film, also jetzt, wenn wir auch über Videospiele reden, der Film Silent Hill, Welcome to Silent Hill. Das ist ja, also Videospiele-Verfilmungen sind ja sowieso schwierig, aber ich glaube, das ist so einer der besten, wo sie es gut getroffen haben. Aber die kennt ja heutzutage keiner. Da kommt jetzt nämlich auch ein neuer Teil raus. Und wenn du dann mal so, ich sag jetzt mal, die jüngere Generation fragst und die sind dann so gehypt, oh, da kommt der neue Teil von so und so raus. Und so, erzählen sie einen. Oder die sagen nicht, da kommt ein Film von Silent Hill raus. Und wenn du den erzählst, aber da gab es doch schon einen von, ich glaube, der kam 2010, ich bin mir nicht sicher raus. Nö, kenne ich nicht. Okay.
Ja, Silent Hill, den Film fand ich gut. Damals, ich kann mich doch dran erinnern, ihn gesehen zu haben. Die Spiele habe ich ja nie gespielt. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Und ich bin ja, auch wenn sie wirklich, muss ich schon eingestehen, dass sie schlecht sind, alle Resident Evil Filme. Aber ich liebe sie einfach.
Kommt auch wieder ein neuer raus mit einem neuen Regisseur. Aber ja. Mal gucken, was.
Aber ich mag die einfach. Ich weiß nicht warum. Es ist irgendwie so dieses total Banane irgendwie.
Naja. Ist ja auch der Regisseur davon. Der ist ja verheiratet mit Mila Jovovich. Jetzt nichts unterstellen, aber das erklärt, glaube ich, schon so einiges. Also. Meine ein, zwei, ich weiß gar nicht, welche das war, da waren die in dem Gefängnis, wo die dann gelandet sind mit dem Flugzeug auf dem Gefängnisturm oben drauf. Der war eigentlich gar nicht schlecht, aber so der Rest. Der erste Teil war natürlich geflasht, weil, es kommt ein Resident Evil-Film raus. Den hat man natürlich gehypt und war auch, super, aber hat sie auch so gedacht, naja.
Ja, ich glaube, wir können in Zukunft doch verdammt viel über, Filme schauen. Filme? Ich schaue ja gerade nebenbei meine iTunes-Filmkaufliste dadurch. Da ist mir noch ein Horrorfilm, sehe ich ja gerade. Den konnte ich mir nicht anschauen. Wobei es ist, glaube ich, kein richtiger Horrorfilm. Also Ja, doch, eigentlich, oder? The Substance.
Den habe ich noch nicht gesehen. Also es ist...
Der ist
also, ich weiß, worum es geht, ja. Und auf den freue ich mich auch, muss ich sagen. Mal gucken.
Also ich konnte den so, was denn, so ein Drittel schauen und irgendwie habe ich mich dann, keine Ahnung, irgendwie schlecht gefühlt. Also mir ging es wirklich schlecht. Und dachte, okay, stopp, das, irgendwas ist hier ganz schön übel an dem Film. Dieses Body-Horror-mäßige, also das ist schon, krass. Also ja, muss ich mal richtig schauen.
Ja, wo wir da auch gerade bei dem Thema Spieleverfilmung sind. Videospiele wollen wir ja auch ein bisschen behandeln. Und ich habe, war das, wann kam das? Gestern? Also von Samstag auf Sonntag? Genau. Nee, von Freitag auf Samstag war der das Summer Game Fest, wo so die Neuheiten für das Jahr und für die nächsten Jahre festgestellt haben. Mhm. Und da waren auch so ein paar Titel mit bei, wo ich sagen muss, oh ja, die interessieren mich. Ein paar dachte ich mir, okay. Aber da sind ja die Geschmäcker wieder verschieden. Ich glaube, für jeden war was mit bei. Aber zwei Spiele haben mich besonders abgeholt. Das war einmal Amsterdam 1666. Da spielst du in Amsterdam. Ich weiß jetzt nicht, also die haben schon geschrieben, das ist alles ein bisschen fiktional. Wie geschichtlich das in Amsterdam zu der Zeit spielt, weiß ich jetzt nicht. Spielt man wohl eine Frau, die da zu der Zeit lebt und aber einem Hexenzirkel beigetreten ist. Du spielst dann quasi diese Hexe, machst dann auch, der, also ich habe, man kann sich die Demo runterladen, man spielt quasi den Prolog, der ist kostenlos. Und den habe ich mir dann natürlich gleich runtergeladen, wo ich das gesehen habe. Ich dachte mir, das ist genau mein Ding. Und gleich zum Anfang lernst du ein bisschen die Steuerung kennen, wie das ist, so halt, ne? Und dann war auch so, dann kommst du wirklich dann an so einen Ritualplatz außerhalb vom Dorf mit Windmühlen mitten in der Nacht. Und die ganze Atmosphäre, die hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Da bin ich sehr gespannt, wenn das Spiel dann rauskommt. Ich habe es jetzt noch nicht zu Ende gespielt, den Prolog, weil ich gesehen habe, du bist dann danach gleich in der Bibliothek und machst dann so ein bisschen, ja, du musst mit dem reden, du musst das finden und dich ein bisschen umgucken. Aber so der Anfang, du rennst dann dahin, machst dann dein Ritual. Die ganze Musik ist auch klasse. Also wenn gleich zum Anfang eingespielt wird, die Musik ist von dem und dem, dann weißt du, das wird großartig. Mhm. Und so war es dann auch. Und dann machst du da dein Ritual und dann beginnt es damit quasi, dass du dir deine schwarze Katze aussuchst. Dann ist da so ein Baum, so ein alter Verkrüppelte, und dann sind da verschiedene schwarze Katzen drauf, die ein bisschen auch zerzaust aussehen. Und die haben dann alle besondere Fähigkeiten irgendwie. Oder die repräsentieren irgendwas. Du weißt aber nicht so richtig was. Das ist so ein kurzer Text. Und das war schon sehr beeindruckend. Also auf das Spiel, da freue ich mich schon.
Ich habe davon gehört, aber nur mitbekommen, dass es irgendwie von ehemaligen Assassin's Creed-Machern sein soll oder so.
Also damit habe ich mich jetzt da nicht beschäftigt. Wie gesagt, da war ja einiges los auf dem Greenfest. Und gerade die ehemaligen Assassin's Creed-Typen, die kommen ja dann wahrscheinlich von Ubisoft. Und das ist ja sowieso, also bei Ubisoft, ich weiß nicht, was die in den letzten Jahren gemacht haben. Das ist ja auch. Ich glaube, die haben ja zurzeit richtig Probleme. Patches, ich habe ja Rainbow Six Siege viele gespielt. Das war ja auch teilweise eine Katastrophe manchmal, wenn da irgendwelche Updates kamen oder dann lief es nicht. Und so war es ja dann auch, wohl, ich gehört habe mit den Assassin's Creed-Teile. Die hatten ja innerhalb von 9 Monaten 2 Teile rausgebracht und solche Dinger damals. Ich weiß nicht, ob sie sich da übernommen haben und alles und dann versucht haben. Ich kann es mir nicht erklären. Aber mal gucken, ob bei Ubisoft es bald wieder bergauf geht oder auch nicht. Aber naja.
Ich hoffe es für sie. Ich bin generell kein Freund davon, wenn es nachher nur noch 2, 3, 4 große Firmen gibt und dann gar nichts mehr. Deswegen bin ich ja froh, dass momentan diese, ja, schon seit Jahren ja diese Indie-Szene so aufblüht.
Das stimmt.
Das finde ich echt gut.
Da kam ja auch, hast du gespielt, Clay Obscur? Das waren irgendwie, wie viele Handels haben da bloß dran gearbeitet? 7 oder so? Oder ich weiß gar nicht.
Oh,
20, 30? Also es waren nicht viele. Das war ja auch so ein Indie-Studio. Und das hat ja tatsächlich alles abgeräumt.
Ja, aber ich habe nicht durchgespielt. Ich habe, glaube ich, 16 Stunden oder so drin verbracht. Und dann weißt du warum. Also ich bin jetzt mittlerweile eh nicht mehr so der große Spieler. Es gibt ein paar Sachen, die ich immer noch liebe. Jetzt gehe ich aber nicht zurück in die Vergangenheit, weil ich momentan halt so liebe. Aber ich weiß, dass ich das nicht mehr anfassen darf. Und da ist ganz groß mit dabei Hunt Showdown. Da war ich richtig süchtig danach. Ich glaube, da habe ich 800 bis 900 Stunden drin.
Ist ja auch so ein Extraction-Shooter, ja, ne?
Aber richtig gut, auch so, ja, so, ob's so okkultmäßig.
Ja, also das Setting, muss ich sagen, fand ich auch großartig. Das war so ein bisschen Mittelalter irgendwas oder
ja,
wann da auch immer das gespielt hat.
Das Sounddesign, oh, das ist...
Gespielt habe ich es nicht. Ich hatte auch erst überlegt, aber ich war tatsächlich zu der Zeit, da kam ja noch... Ich hatte tatsächlich gespielt Escape from Tarkov, da war ich ja richtig drin.
Das habe ich auch gespielt. Das
dann wollte ich eigentlich... Ja. Wollte ich nachher auch nicht so wechseln. Du hast ja jetzt den einen Extraction-Shooter. Naja, ausprobieren wollte ich es mal immer, aber kam dann auch irgendwie gar nicht dazu.
Ja, aber Escape from Tarkov, das war, glaube ich, so 2017 rum, wo ich das gespielt habe. Und ich habe es geliebt und gehasst.
Jetzt ist ja wohl der, ist raus, wurde released. Also es ist fertig, ja, anscheinend. Ja. Ich habe jetzt nicht mal weiter. Und seitdem habe ich auch nie wieder, also ich habe das jetzt bestimmt seit einem halben Jahr nicht mehr gespielt oder so. Und seitdem das fertig war, oder ich weiß sogar schon, oder vielleicht sogar länger,
ja,
und seitdem das fertig ist, habe ich jetzt mich auch gar nicht mehr damit beschäftigt, ob das jetzt gut ist oder doch blöd.
Ich habe nur mitbekommen, dass es da eine Kontroverse gab, weil die halt irgendwelche pro-russischen Aussagen gemacht haben oder anti-Ukraine irgend sowas. Gab es sogar einen Bericht von... Game 2, glaube ich, war das gewesen. Einer der Redakteure hat das von denen gemacht.
Na, irgendwas hatte ich auch gehört, aber ich habe mich da jetzt auch nicht weiter beschäftigt.
Ja, ja, ich auch nicht. Ich bin jetzt seit 2-3 Tagen zocke ich wieder ein bisschen mehr.
Was zockst du denn?
Als erstens Merkborg Heresy Supreme. Das ist so ein Rogue-Lite-Spiel. Auf Basis von Merkborg, dem Rollenspiel. Was ich eigentlich ganz cool finde. Ist halt knüppelhart, aber ich mag halt dieses Merkborg an sich. Und wieder, und eigentlich wollte ich nur ausprobieren, Witcher 3.
Witcher 3 habe ich auch. Das hat mir mal einer geschenkt über Steam. Ganz zum Geburtstag oder so. Ich habe es angefangen, ich glaube, ich habe gerade mal eine Stunde drin. Ich habe dann, also ich bin bis zur ersten Stadt gekommen. Also es ist großartig, ne? Mhm. Ohne Frage. Bin bis zur ersten Stadt gekommen, wo du dann in der Taverne sitzt und dann geht das ja, glaube ich, erst so richtig los. Und dann habe ich gesehen, du kannst hier das craften, dann kannst du das sammeln und hier und da. Und ich dachte, aber ich habe doch jetzt erstmal gar keine Zeit, mich damit richtig zu beschäftigen.
Ein Unfall gewesen bei mir.
Ja. Freue mich tatsächlich auf den vierten Teil. Da bin ich mal gespannt. Da spielst du wohl Ciri, wie ich verstanden habe.
Da spielt man Ciri, genau. Und für Witcher 3 kommt nächstes Jahr noch ein Add-on raus, was dann diesen Zwischenschritt von Witcher 3 zu Witcher 4 irgendwie storytechnisch aufbauen soll. Da bin ich auch mal gespannt. Aber was ich auch noch momentan spiele, das ist 007 First Light.
Ja, ich hörte schon viel Positives darüber. Also beschäftigt habe ich mich damit noch gar nicht so richtig.
Ja.
Wie ist das einfach nur ein Third-Person-Shooter oder was kann man sich da vorstellen?
Ich bin noch nicht so weit drin. Ich habe, glaube ich, vielleicht 4 Stunden gespielt oder so. Und ich bin ehrlich, die meisten Spiele, die verlieren mich ganz schnell, weil ich den Eindruck habe, dass es wie bei Filmen ist, dass das für, also die Leute müssen nicht mehr so viel nachdenken. Aber ich habe schon den Eindruck. Bei 007, also was ich gut finde, ist die erste Montage, wie du siehst, wie du ausgebildet wirst. Das ist großartig, wie sie das gemacht haben. Und ich bin jetzt gerade erst richtig in die Story da reingekommen. Aber ich gemerkt habe, die Steuerung ist heftig. Also du hast super viele Optionen, was du alles machen kannst, hacken, nicht hacken, kämpfen und so weiter. Also ich finde es gut. Ist jetzt aber nicht ein Spiel für mich, was ich denke, boah, wie großartig das ist. Aber es ist einfach nur eine persönliche Meinung. Ich finde es gut, ich spiele es gerne, aber jetzt nicht so, boah, jetzt, ich muss hier jede Sekunde drin verbringen oder so. Das ist es nicht.
Ist da irgendein Spiel auf was, dass du dich jetzt schon freust, was demnächst rauskommt?
Ja, hab ich. Das sind aber alles keine großen Titel. Das sind alles kleine Titel. Und zwar, ich bin ja großer World of Darkness-Fan. Und da kommt nächstes Jahr ein Hunter-Spiel raus. Hunter the Reckoning Day for Night. Das ist aber ein... das kommt sogar dieses Jahr, sehe ich gerade. Das ist so ein Text-Adventure-Spiel. Die mag ich. Das kommt raus. Das kostet immer so 10 Euro. Aber super. Aber, jetzt kommt's. Hunter the Reckoning Death Witch. Was ein richtiges Action-Adventure World of Darkness Spiel sein soll. Darauf freue ich mich. Da bin ich mal gespannt. Aber ansonsten an großen Spielen. Ich mein Gott, ja, ich spiele eigentlich jedes Resident Evil Spiel.
Da soll, glaube ich, auch was kommen, habe ich gesehen beim Gamesfest. Ich bin mir aber gerade nicht sicher.
Beim Gamesfest. Also die haben mal Codename Veronica vorgestellt. Dass ja, der wirklich da kommen soll.
Weiß jetzt nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe auch erst zu spät, ehrlich gesagt, mitbekommen, dass das überhaupt läuft. Kurz, glaube ich, habe ich den eingeschaltet. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich hörte, dass da eventuell irgendwas von Resident Evil auch nochmal angekündigt wurde, dass da irgendwas kommt. Jetzt kam ja erst Requiem raus, heißt das, glaube ich, ne?
Mhm.
Hast du das gespielt?
Ja, bis zu einer Stelle. Und da habe ich gesagt, ihr könnt mich mal. Ich habe keinen Bock mehr.
Aha, warum?
Hast du gespielt? Es kommt irgendwann eine Szene, da bist du in einem Waisenhaus. Nein. Und dann musst du als eine Person dort rumlaufen. Und ich habe es einfach gehasst. Und dann habe ich gesagt, Alter, nö, das mache ich nicht mit. Ich fand bis dahin wirklich cool. Ey, aber darauf habe ich jetzt gar keinen Bock. Die so ein Versteckspiele.
Ja, genau.
Das mag ich einfach.
Da spielst du, also so wie ich gehört habe, spielst du, das sind so zwei in einem irgendwie, du spielst das Kind da, glaube ich, Shelly oder so heißt
ja,
es.
Genau. Shelly,
ich weiß es nicht.
Ja.
Und dann, wenn du die spielst, musst du dich immer verstecken. Und ja. Wenn du dann Leon spielst, ist das, glaube ich, ist das Leon oder Chris? Ich glaube, es ist Leon. Ne?
Leon spielt mit, ja.
Ja. Mit dem ist dann halt die Kampfszene, sag ich mal.
Verstecken, ey, ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf gehabt. Nee, ja. Da war ich da draußen.
Also das war auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, im dritten Teil, wo der Nemesis kam, fand ich dann auch immer die Szene, oh, du musst jetzt weglaufen. Das war immer purer Stress für mich irgendwie.
Ja,
der Typ
ja.
Kommt, du kannst den eh nicht besiegen, lauf. Und ich dachte, oh mein Gott. Ja.
Aber ich bin auch eher so der Arcade-Spieler. So, das kommt einfach durch die Vergangenheit, wie ich groß geworden bin. Also meine beiden All-Time-Favorite-Spiele oder Reihen, sagen wir mal so, sind auf jeden Fall die alten Doom- und Quake-Teile. Ich war damals bei den Releases mit dabei gewesen. Ich habe damals Quake-Test gespielt, Quake 1 ohne Ende im Multiplayer. Und als dann Quake 3 live rauskam, Quake 3, also dieses große Multiplayer-Spiel war Quake 3 gewesen von ID.
Es gab noch irgendwie Quake Arena?
Oder Arena, ja, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich kann gar nicht sagen, keine Ahnung, da sind sogar über 1000, 2000 Stunden damals reingeflossen.
Ich hatte ja noch auf dem, oder war das? Nee, das war schon ein richtiger PC, glaube ich. Duke Nukem 3D. Doom natürlich auch, den allerersten Doom-Teil.
Ja.
Und ich glaube aber, was so in der Ära zählte, was das erste Multiplayer-Spiel, was ich gespielt hatte, war Unreal Tournament tatsächlich.
Ja, habe ich auch viel gespielt.
Das habe ich sehr viel gespielt. Gerade Capture the Flag und solche Moden.
Ja.
Das war so zu der Zeit, glaube ich, so. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich auch eins der ersten war. Wann kam Counter-Strike raus? Ich bin mir gar nicht sicher.
Counter-Strike kam ja nach Half-Life raus.
Genau, das war ja. War Counter-Strike eigentlich. Das hatte ich mich jetzt gefragt. War Counter-Strike eine Mod von Half-Life 2? Ja. Haben die daraus das richtige. Oder sogar Half-Life 1. Und daraus haben die dann das richtige Spiel gemacht.
Genau. Ich glaube, das letzte Standalone Counter-Strike, wenn ich mich richtig erinnere, war irgendwie Counter-Strike 1.6, irgend sowas.
Oh, irgendwie Counter-Strike 1.6.
Das habe ich auch noch viel gespielt, das weiß ich auch noch.
Hm.
Und dann kam mir das, glaube ich, das für Half-Life 2 raus, wo sowas in der Richtung war das. Oder dieses Standalone Counter-Strike kam dann raus, oder wie das damals war. Ist auch schon ewig her. Das ist jetzt auch schon bestimmt.
Lange her.
20 Jahre? Ja, auf jeden Fall. Ei, 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 ei. Naja.
Was ich noch auf dem Game Fest gesehen hatte, war Crossfire. Das war wohl so ein, ich will jetzt nicht sagen, also wir haben das, also Third Person, du spielst da zwei Soldaten oder sowas. In der ich weiß nicht, ob es die heutige Zeit, so richtig habe ich nicht. Aber da passiert dann halt auch so mysteriöses Zeug, aber du bist halt quasi mehr, das ist so eine Art Stealth, Taktik, irgendwas, Shooter gefühlt.
Mhm.
Das sah gar nicht schlecht aus. Und die haben damit wohl geworben, dass die, wenn du die Person spielst, dass die automatisch in Deckung gehen. Also du musst dich so ein bisschen rumschleichen.
Mhm.
Und die Bewegungen, die Animationen, die passen sich halt dann der Deckung an, wenn du da herumschleichst. Also soll so realistisch aussehen wie möglich, wie die Personen sich dann hinter Steinen und Deckung bewegen. Das fand ich auch interessant. Da hat mich aber tatsächlich eher mehr geflasht, dass die, also eine Kombination aus, die Story sah auch ein bisschen, dass da irgendwas Übernatürliches kommt oder so mit irgendeinem, ich weiß es nicht. Ich lasse mich da nochmal überraschen.
Ja. Mir fällt noch gerade ein Spiel ein, worauf ich wirklich freue. Und das ist Divinity 3.
Ja. Oh ja. Mein Gott, ja, das hast du recht.
Den Trailer fand ich schon super, weil er an Erwachsene gerichtet ist und so richtig so bam, yes, yes.
Oh ja, auf den freue ich mich auch. Der kam ja, da habe ich den Trailer gesehen, also das erste Mal von, auf den Game Awards, ich weiß nicht, ob die dieses oder letztes Jahr war, also auf den letzten, dachte ich mir so, oh yeah, das wird interessant. Da gab es ja dann auch gleich wieder eine Kontroverse, wo welche auch gesehen, ist das zu brutal für, also was er gezeigt werde? Nee, dass man das zeigen kann, so öffentlich, ne, auf so einer großen Bühne, und ich dachte so, nein, ist es nicht, also es war großartig, genau,
so
ist es ja.
Ja, ich gehe auf das Thema jetzt nicht ein. Ich fand's großartig.
Ich auch.
Was mir auch noch gerade einfällt, ich versuche ja die ganze Zeit nochmal Baldur's Gate 3 zu spielen. Und dort aber den so richtig böse, aber ich krieg's hin.
Weil du, ja, ich hörte davon. Manche, also, ja, ich habe zwei Kumpels, Freunde, wie auch immer. Die wollten das auch spielen, auf böse, weil ich habe es zweimal durchgespielt. Also ich meine jetzt nicht den Dark Urge-Modus, das ist ja nochmal was anderes, sondern dass du wirklich jeden NPC böse behandelst und die bösen Stränge spielst. Genau das.
Genau.
So. Und die haben das auch probiert. Ich habe das ja einmal normal durchgespielt, auch freundlich gut und alles, und dann das so zum Beispiel zum Anfang den Druiden zusammen mit den Dwarfs auslöschen und den Spinnen. Sowas zum Beispiel. Das ist ja dann böses Spielen. So, das habe ich gemacht. War auch großartig. Den kriegst du ja gleich, also damals war das noch, nur so hast du Minterra bekommen, die Dwarf-Anführerin von den Goblins.
Ja.
Heute kriegst du die nochmal anders. Also du hast, das war gleich zum Anfang, wo, da hatten sie es nachher gepatcht. Du kannst Minterra bekommen, wenn du zusammen mit ihr zu den Goblins gehst, du sagst, ja, ich helfe dir, den Druidenhain auszulöschen. Und dann kämpfst du ja zusammen gegen die Druiden im Hain mit der Dwarf-Spinnendame da. So. Wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du ja mit Terra quasi getötet. Es hieß wohl, du kannst sie auch, und jetzt hieß es, du kannst sie K.O. schlagen während des Kampfes, wenn du mit den Druiden zusammenarbeitest und dann die Goblins auslöscht. Dann kannst du die K.O. schlagen und kannst sie dann noch später im zweiten Akt im Moon Tempel da, im Moon Tower da, in den Schatten landen. Kannst du sie im Gefängnis wiederfinden und kannst sie dann irgendwie helfen und dann, kämpft sie trotzdem mit dir. Aber damals ging das nur so, dass du, so abgeschweift wieder kurz. Zwei Freunde haben das probiert auch zu machen. Und die sagten dann irgendwann, wir haben es probiert. Das können wir einfach nicht. Wir, aus moralischen Gründen.
Ja.
Das können wir nicht hier noch nicht tun.
Ja, ich habe es versucht, aber da gibt's wirklich schon so Stellen, wo ich mich frage, nein, das geht nicht, das kann ich nicht. Das ist irgendwie, das ist eigentlich super gut gemacht, aber ich nehme es mir immer mal wieder vor, aber es ist,
das ist wirklich interessant. Ich hatte das, Star Wars The Old Republic 2. Das war auch so, dass du dich viel entscheiden, das war so ein bisschen rollenspielmäßig, dass du dich auch so durch deine Handlung entscheiden kannst und welchen Typen nimmst du mit. Hast du mal so ein Vierer-Squad gehabt? Und da konntest du dann ja auch zum Sith werden oder so, wenn du böse warst.
Mhm.
Und ich glaube, da erinnere ich mich noch, das war so das erste Spiel, wo ich wirklich so, ja, und alles lieb und hier und ich helfe dir. Und dann dachte ich mir dann, wo ich das erstmal durchspiele, warte mal, es geht da auch so. Und da hatte ich wirklich auch so Probleme. Oh, das geht nicht. Und dann, ich habe mich dann aber, ich kann mich noch erinnern, ich habe mich wirklich dazu gezwungen. Nee, komm, du machst das jetzt. Und ich habe mich auch immer schlecht gefühlt, wenn ich das gemacht habe. Aber ich glaube, seit dem Spiel, weiß ich, habe ich mich da irgendwie verwurzelt, dass das heute eigentlich mir scheißegal ist, gerade auch beim Baldur's Gate. Klar kommt ab und zu mal das so, ach nee, ach egal, komm.
Ja.
Ich weiß nicht, das war schon sehr interessant. Das ist auch mal die Frage, da müsste man sich auch, glaube ich, mal mit einem Psychologen unterhalten, wie das irgendwie zusammenhängt. Also ich meine jetzt nicht auf negative Art, aber was das so, ne?
Ja, ja, ja.
Was das so für psychologische Aspekte mit einem macht, wenn man dann in Videospielen, also ich, das hat mich schon immer dann so, also seit dem Spiel, glaube ich, so habe ich gedacht, oh, man kann ja auch böse spielen.
Ich werde es auf jeden Fall wieder ausprobieren. Aber halt, weil die halt das so gut gemacht ist von der Story und wie alles so zusammenhängt, deswegen irgendwie, ja, habe ich da so meine Problemchen gehabt. Und teilweise denke ich mir auch dann, ey, das da, was ich ja jetzt mache, ist ja eigentlich böse, aber da spielt sich das noch so als Grauzone an. Wo ich manchmal denke so, hä, das war doch böse, aber dennoch mag der mich jetzt, ja. Was ist denn los?
Ja, das sind wir ja wieder beim D&D-Universum. Es gibt ja die verschiedenen Götter und manche sagen, die sind böse. Und manche sagen ja, aber das ist ja eigentlich mein Gott, zu dem ich bete und so.
Ja.
Und für die ist das ja ganz normal, weil das in deren Religion irgendwie verankert ist. Und so ist das denn da, glaube ich, auch in dem Spiel so ein bisschen verwogen. Für die einen ist es böse, für die anderen ist es ganz normal, oder? Das macht man halt so. Das ist eigentlich auch ganz interessant. Und genauso ist es ja dann andersrum, wo die anderen sich denken, hey, wieso machst du das so? Das ist doch eigentlich, ne? Und für die anderen ist es halt normal. Ja. Ich glaube, so ist das irgendwie auch in dem D&D-Universum. Da können wir ja auch gleich den Übergang machen zu D&D.
Ja.
Da hatte ich nämlich auch gehabt, wir haben, ich weiß gar nicht, da gab es so ein Viererteil, Track of the Storm Isle oder sowas? Trace of the Storm Isle? Das sind vier Teile. Im ersten hast du gegen den, das sind vier Bücher. Im ersten kämpfst du gegen den Eisdrachen auf einem Berg zum Schluss und dann spinnt sich das weiter. Vermilion heißt die Stadt, glaube ich.
So eine Box, die man kaufen
könnte. Genau, also es sind vier Bücher. Das erste heißt Dragon of the Icebier Peak. Das spielst du von Level 1 bis 6. Das zweite Stormlord Freeze von 7 bis 9. Und dann gibt's das dritte heißt Sleeping Dragon's Wake von 9 bis 11. Und das andere dann natürlich Divine Condition oder so von 11 bis 12. So, und da war das so, also da kämpfst du gegen Kultisten, die den Gott Talos anbieten. Und das ist der Gott der Zerstörung, des Sturmes irgendwie. Mhm. Und man denkt ja erst, der ist böse. So, nun hatte ich aber, bevor ich das gespielt hatte, mir mal einen Charakter gebaut, der in einem Tempel wohnt, der genau diesen Gott anbetet. Und für die ist das da in dieser Region, das ist in der Kalimshan-Wüste, ist auf Ferun. Was unten, da ist das, ist dieser Gott wohl ganz normal, so wie ich in dem Fan-Wiki gelesen habe oder in Büchern.
Ja.
So. Und der Charakter wohnte dort halt in einem Tempel und der Gott in dem Tempel, das war halt Talos. So. Das war da halt normal. War, kann man sagen, ein umstrittener Gott, wie auch immer. So, nun aber in dem Setting, was wir gespielt hatten, wo ich als Spieler mit bei war, da war das halt ganz normal für die Leute. Und da habe ich auch so gemerkt, dass erstmal, ja, die einen ist das halt deren Gott und verschiedene Fraktionen. Und für die anderen ist das halt normal. Und dann kann man dann immer sehen, wer ist denn jetzt eigentlich gut und böse und dieses. Man kann das für sich selber natürlich ausmachen, was für Werte vertritt was. Es gibt schon die klassischen bösen Götter in D&D, aber es gibt halt auch so diese, wenn man sagt so, dieses Schneideding, neutral und sowas. Ja, halt, wie man halt spielen will. Ja. Oder wahrscheinlich, oder die sind zwar die bösen Protagonisten, man kann das auch so sehen, beten vielleicht einen für dich guten Gott an, aber für die ist es halt der Gott, aber sind tatsächlich, die machen halt böse Dinge. Jetzt runtergebrochen. Das fand ich auch sehr interessant, dass das in dem Universum, man kann ja in denen die sowieso bespielen, was man möchte, sag ich jetzt mal.
Ja.
Was jetzt nicht über die Stränge schlägt oder so, aber so die dieses Gedankenspiel zwischen den einzelnen Fraktionen oder dem Pantheon von D&D ist schon sehr interessant. Das ist ja auch das, was mich so reizt. Diese Größe und alles und was du damit, welche Welten du damit bauen kannst, ist schon sehr faszinierend.
Mal gerade beim Thema D&D sind, sind wir ja auch bei Pen and Paper. Und du hast mir im Vorfeld ja geschrieben, dass du ein gewisses Thema ansprechen möchtest, nämlich Battle Maps.
Ja, da streiten sich ja auch die Gedanken. Ich meine, am Tisch ist es manchmal schwierig, Battlemaps zu haben. Dann hast du zwar klar, aus den Büchern gibt es ja meistens welche drin, legst du dann hin, ist ja alles gut und schön. Aber wir spielen ja meistens online, weil das von der Zeit her und weil es halt nicht anders geht auch teilweise.
Ja.
Da hast du ja nur noch die Wahl, Theater of Mind, einfach so. Oder du hast irgendwelche Tools oder Programme, mit denen du die Battlemaps darstellst. Nun ist ja die Frage, was hast du eher? Hast du dann wirklich, wenn du dich jetzt, sagen wir mal, ein Foundry bewegst, eine kleine Battlemap, wo du, wie du sagst, Token umherschubsen kannst? Mhm. Oder bist du eher mehr der Theater of Mind Typ? Du hast eine Map, ungefähr, ein Bild? Oder hast du einfach gar nichts? Auch so.
Da habe ich verschiedene Meinungen im Laufe der Zeit jetzt durchgemacht. Anfangs auf jeden Fall war es 100% pro Battlemap, damit die Spieler was sehen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist langweilig. Dann bin ich komplett auf Theater of Mind gegangen. Da war dann oft das Problem, dass die Spielersicht und die GM-Sicht eine andere war, weil sich jeder ein bisschen was anderes vorgestellt hat. Dann habe ich im Prinzip, eine Umgebung gezeigt, eine Karte, damit man ungefähr weiß, wo das Ganze ist. Und es ist schwierig, finde ich. Also was ich mittlerweile mag, das sind Battle Maps, also eine Anzeige, wo die Leute sehen, wo was ist. Das ist aber jetzt systemabhängig. Und zwar mittlerweile mag ich nicht mehr, wenn irgendwo steht, ey, du kannst 5 Schritte gehen und so weiter und so fort. Also ich sag mal, jetzt soll ich nicht negativ sein, aber ich sag mal diesen D&D-Modus. Und ich mag jetzt eher Systeme, wo steht, ey, du kannst nah, weit, fern dich bewegen. Und dann wird aus einer Battlemap, wo ein Raum dargestellt wird, dann sage ich einfach als Beispiel, okay, dieser Raum hier hat die Größe von, sagen wir mal, nah. Dann ist ganz klar, jeder kann sich darum bewegen, wie er möchte. Und ja, fertig. Dann wissen die Leute halt, wo was ist. Aber man hat nicht so diese Restriktion von dem Bewegen. Also ich möchte nicht nur auf D&D jetzt definieren mit diesen Bewegungen. Das haben ja ganz viele Spiele, diese, ey, du kannst 10 Schritte dich bewegen und so. Mir ist nur aufgefallen, dass ich das so mag. Aber einfach aus dem Grund, weil das halt wieder mit Dungeon Crawling zu tun hat. Und mir halt, ich habe halt keinen Modus gefunden beim Leiten damals, wo ich sagen könnte, der funktioniert für mich. Also wenn ich die Spieler halt lassen, also die Spieler durften bei mir halt sich ja Tokens bewegen, dann ist da alles in alle möglichen Richtungen losgegangen. Und damals waren die Dungeons Fallen und dann wie das und hier, war einfach nicht so viel. Und deswegen habe ich da damals beim Thema Battlemap irgendwann das Ganze negativ gesehen, mittlerweile aber nicht mehr. Allerdings muss ich auch sagen, was mir aufgefallen ist, es ist teilweise schwierig, gute Karten zu finden oder zu machen.
Das wäre genau bei dem Thema, was ich auch gerade ansprechen wollte, der Zeitaufwand, Karten zu bauen.
Ja.
Selber, wenn du jetzt was, also sagen wir mal Homebrew-mäßiges machen willst, findest du ja mal, also vorgefertigte Karten gibt's ja auch en masse, aber wie das für dich vorgestellt ist.
Ja.
Und da musst du sie selber bauen. So, das habe ich ja zum Anfang. Ich benutze Tales Spire, das hatten wir schon in der letzten Folge gesagt. Das ist ja so ein 3D-Ding und da kannst du alles ja selber bauen. Und da habe ich auch wirklich vor jeder Session zur Vorbereitung nochmal irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Stunden reingesteckt, um Karten zu bauen. Bei Foundry ist es ja ähnlich. Du kannst, da gibt's ja auch mehrere Programme. Ich glaube, das bekannteste ist Incarnate. Aber da habe ich auch gesehen, mir Tutorials angeguckt. da kannst du ja auch ewig drin sein, da kannst du ja machen, ne? Also der Zeitaufwand ist tatsächlich groß. Es sei denn, du hast für die fertigen Abenteuer, gibt's ja meistens immer Karten mit, die kannst du dann einfach reinpacken, bupp, fertig. Das ist ja, ne? Aber wenn du jetzt selber irgendwas Spezielles noch haben willst, ist der Zeitaufwand wirklich groß. So, zu dem Thema, also Battlemaps, ja, also als Spielleiter habe ich tatsächlich, oder auch selber als Spieler, ich mir so gedacht, du möchtest ja auch eine Welt haben. Klar, du kannst erzählen, wie es da aussieht und so. Aber dann auch irgendwas haben, jetzt sagen wir, irgendwas Haptisches noch haben, während du dich in dieser Welt bewegst. Mhm. Zum Beispiel jetzt, du hast eine Stadt, da sind mehrere Gebäude, eine Taverne, ein Schmied, einen kleinen Laden und sowas, die dann auch auf dieser Map zu haben, wo die Figuren sich oder die Spieler sich bewegen können, finde ich als Spieler auch sehr, ich sag jetzt mal, was Haptisches zu haben, was du auch siehst. Also was heißt haptisch? Aber irgendwas zu haben, okay. Für mich, um mich in der Welt zu haben, finde ich das persönlich, ich finde das großartig. Und dann habe ich dann auch so natürlich die Prämisse, das auch da meinen Spielern zu geben. Mhm. Weil der Aufwand als DM ist halt enorm. Da kann ich das natürlich auch verstehen, wenn Leute, dann sagst du ja dann, so, ich habe aber auch gar kein Problem damit, wie du auch dachtest, dass man dann einfach nur ein Bild hat. Ich meine, ich habe auch schon Spieler gesehen, die haben einfach gar nichts. Ich muss aber sagen, dann für mich so, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dann schnell abschweife oder es liegt, dass ich mich nicht richtig konzentrieren kann oder so, aber dann auch so ein Bild zu haben oder einfach nur ein Bild von der Umgebung, von dem Ort, wie du sagtest, wie das da ungefähr aussieht. Mhm. Damit man also auf einer Schiene ist, was man sich vorstellt. Du sagtest ja, ne, dass die Spieler dann nicht richtig verstehen, was meinst du jetzt von dem? Ja. Dass man dann zum Beispiel wirklich nur ein Bild nimmt, okay, so sieht das hier aus, dann beschreibt man noch, hier an der Ecke ist der Konsum und so, dass man auch gar nicht die Fugen großartig umherschieben muss. Dann sagt man einfach, ich gehe jetzt zum Laden an der Ecke oder so. Das ist auch vollkommen okay. Aber für mich selber bin ich tatsächlich, also ich hätte gern eine Battlemap, wo ich die Figürchen ein bisschen umherschieben kann. Und ja, dass das für mich mehr, also ist für mich mehr immersiver, wenn ich dann auch so eine Welt habe, in der mich bewegen kann. Anstatt, dass ich mir vorstellen kann, ja, okay, hier ist eine Welt und ich könnte jetzt hier, das ist, glaube ich, auch dieser Punkt, wenn man jetzt sagt, ne, du könntest jetzt, es ist nur ein Beispiel, welchen Film willst du schauen? Hier hast du eine Liste von Filmen, die du gucken willst. Und dann sitzt du erstmal da, ja, ne? So ist das ähnlich. Was willst du jetzt tun in deiner Welt?
Ja.
Und ja, und dann fragst du, was gibt es denn? Ja, alles, was du möchtest. Und dann sitzt du da, alles, was ich möchte? So ist es, glaube ich, dass du so eine kleine Vorgabe hast, als wenn du jetzt eine Liste von Filmen kriegst und sagst, kommt einer und sagt, du hast jetzt hier drei, kannst dir drei Filme davon aussuchen, anstatt zu sagen, kannst dir alle von der Liste aussuchen, dass man so ein bisschen nochmal eingeschränkt ist in dem, was man tut, dass das vielleicht für einen leichter ist und nicht so diese große Überforderung, du kannst machen, was du willst. Ich meine, klar, das ist auch gut, dass man sagen kann, aber so in manchen Situationen denke ich mir dann, ja, könnte ich ein bisschen gerailholdet werden und du sagst mir drei Möglichkeiten, die es hier gibt. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich es alles beschreiben soll, aber so ist das wahrscheinlich dann auch mit den Battlemaps. Du bist in dem Dorf, da gibt es die drei, vier Läden und ich muss mir jetzt nicht, ja, ich möchte zum Garnspinner gehen oder so, mal gucken, ob es da was gibt. Das ist ja dann auch für den DM, wenn der vorbereitet, du hast diese drei festen Punkte, die Taverne, den Schmied und den Laden. Und du sagst jetzt nicht, ich möchte zum Garnspinner gehen. Ist natürlich auch großartig. Also mein Spieler will ich das nicht verwehren. Wenn er sagt, ja, gibt's hier einen Garnspinner? Ich so, ja, okay, von mir gibt's hier einen. Dann sage ich, ja gut, dann geh da hin. Aber so, meistens ist es dann so wirklich, die gehen dann zu einem. Also das ist jetzt grob runtergebrochen.
Ja, ja.
Aber das ist natürlich umfangreicher. Ich meine, Weltbau und alles, aber das wollte ich damit sagen. Also wenn ich eine Battlemap habe und ich sehe, an der Ecke ist das, dann ist das ein bisschen immersiver für mich. Glaube ich, als wenn würde ich mir das vorstellen müssen. Da hatte ich nämlich auch mal einen Spieler gehabt, der hat das ähnlich gesagt, der meinte, er hätte gerne tatsächlich, dass wenn es in der Stadt einen Laden gibt, dass er das dann auch auf der Karte oder auf der Map, was man gebaut hat, auch sehen könnte. Weil so, wenn er auf die Karte ganz guckt und sagt, naja gut, ich sehe jetzt das, was da ist, möchte dann aber auch schon, ne? Also er möchte die Karte dann detailreich haben, damit er auch weiß, er könnte, wenn er möchte, dahin gehen, anstatt sich das einfach nur vorzustellen.
Also meinst du jetzt mit hingehen, also eine Karte, wo man noch die einzelnen Häuser noch drauf sieht? Oder sogar richtig, die Innenräume?
Die Innen, ja. Das ist dann wieder der, entweder für mich wäre es dann natürlich auch die Innenräume. Ich hatte dann auch so den Anspruch, dass ich das baue und auch gerne hätte, möchte. Bei Till 2 ist das ja gar kein Problem. Das geht ja.
Ja.
Also, wenn man das will, dann geht das auch. Und der hatte dann aber, ich glaube, sein Anspruch war einfach nur, er hätte da jetzt nicht reingehen müssen. Das kann man dann auch Theater of Mind machen.
Mhm.
Dass man wenigstens auf der Map sieht, ah, da ist dieses Haus auch. Was gibt es denn in diesem Haus und so? Das wollte er schon gerne haben.
Ja. Aber da kann ich nachvollziehen.
Also zum Beispiel nochmal, wenn du jetzt sagst, es gibt hier einen Weber in der Stadt,
ja,
dass dann auch das Haus von dem Weber mit auf der Karte sein sollte und nicht einfach sagst, ja, das gibt's hier, das habe ich jetzt hier aber nicht gemalt, stell es dir einfach vor. So,
Okay. Ich habe ja, ich mache ja gerade eine Vampire-Runde in der Stadt. Da ist halt natürlich das Problem, naja, wir suchen jetzt das und das und das. Also in der Stadt gibt es eigentlich immer, also wenn ich mal zu McDonald's fahren möchte, dann gibt es da bestimmt einen McDonald's oder so.
Ja, da, ja.
Ja, sowas zeichne ich da natürlich nicht in der Stadt ein. Gut, das ist ein Neuzeit-Setting, sprich, ich habe mir irgendeine Google Maps-Karte kopiert. Da sind halt auch automatisch dann die ganzen Straßennamen drin. Und dann mache ich da irgendwo einfach einen Text hin, hier McDonald's, hier das und das und alles Mögliche. Aber bei einem Fantasy-Setting, bei einem Dorf, zum Beispiel bei einem vorgefertigten Abenteuer, da steht dann ganz oft, da sind Häuser eingezeichnet und dann ist irgendwo eine Eins oder ein Zwei dran, wo dann heißt, ey, Eins ist jetzt der Weber als Beispiel. Das würde mir auch schon vollkommen reichen, auch als Spieler, aber weil ich halt auch die GM-Sicht kenne. Weil, was du jetzt gerade gesagt hast, der Spieler hätte gerne. Da mache ich jetzt einen ganz heftigen Take, das ist mir egal, was du willst. Weil ich bin derjenige, der den ganzen Kram hier vorbereitet, steckt die ganze Stunden hier rein und bei den Spielern ist es ja oft so, guten Tag, ich bin da.
Ja, ich glaube, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Da können wir uns ja auch nochmal drüber unterhalten.
Ja.
Das stimmt. Ja, wie gesagt, also ich sag mal so, bei deiner Vampire-Runde, du hast die große Stadtmap. Das ist mir auch, dann sagst du hier, das ist die Stadt. Bitte schon, tobt euch aus. Da mache ich dann auch. Also wie gesagt, da scheiden sich ja dann auch die Geister.
Ja.
Das kommt ja dann auch immer wieder drauf an, die Runde. Was hat man sich vorher ausgemacht?
Ja.
So. Und von daher, ich bin mit allen fein. Also für mich persönlich ist es natürlich cool. Also ich muss es nicht haben. Ich sagte nur, für mich wäre es cool, wenn du eine Stadtmap hast.
Mhm.
Das ist so wirklich das Top plus Null Ultra, sagen wir jetzt mal in Foundry oder so. Da kannst du ja wirklich schon, aber das ist wie gesagt ein Haufen Zeitaufwand. Da kann ich auch verstehen, wenn es mal nicht ist. Das habe ich auch kein Problem mit. Aber es wäre halt cool, wenn du dann wirklich eine Stadt hast und dann kannst du auch in jedes Gebäude reden. Und dann steht da der NPC als Token oder als Figürchen. Und dann kannst du mit dem interagieren. Zum Beispiel auch, wenn du durch die Stadt gehst und du hast auf deiner Map Figuren draufgezogen oder Token und Straßenkindern. Du musst sie ja gar nicht beschreiben. Also, ein Thema, du kannst zwar Theater of Mind beschreiben, da spielen Straßenkinder, da sind Musiker, aber wenn du sie dann nochmal haptisch auf der Map hast, dann kannst du auch sagen, oh, ich gehe jetzt mal hier drüben zu denen. Naja. Da sind wir auch wieder bei dem anderen Thema, was ich auch ganz oft hatte, wo ich fast wahnsinnig geworden bin. Ich baue ja dann Maps, baue die nicht detailreich und sag dann, und dann stehen da auf der Map oder auf dem Bild, ja, guck mal hier, das ist doch eine Kiste. Ist die wirklich da? Kann ich die anfassen? Ich so, Oder da sind zwei Stühle und Dings, aber auf dem Dings ist aber nur ein Stuhl auf dem Bild. Aber hier steht doch nur ein Stuhl auf dem Bild. Und zwar, ja, stell's dir einfach vor. Da muss man wirklich dieser Spagat, das hat mich auch manchmal schon so weißglut gebracht. Wenn du das zehnte Mal am Abend hörst, ich so, Leute.
Ja.
Ja. Kann nun auch nicht alles. Ich meine, der Anspruch an mich selber war schon, aber das ist, meine ich, mit diesem, wie kann man es eben recht machen und wie kann man Battlemaps und Bilder darstellen, dass es cool wird und immersiv.
Ja.
Das war so der Anspruch in diesem Thema so ein bisschen. Aber wenn du dann so Leute, ne?
Ja, ich kenne das. Also ganz oft, wo man halt Karten hat, die, also wenn man jetzt man spielt eine D&D-Kampagne, dann gibt es halt die offiziellen Maps. Die sind ja, sag ich mal, eher leicht gehalten vom Detailgrad her. Und holt man sich dann so Fan-Maps von der gleichen Karte, die strotzen ja teilweise vor Details.
Ja.
Und da ist ja oft so, wie zum Beispiel, keine Ahnung, da liegt ein Schwert. Ja, ich hol mir dieses Schwert. Was für ein Schwert denn, bitteschön. Alter, da liegt doch eins da. Alter, ich könnte dich jetzt gerade. Das ist so.
Ja, das ist auch wieder dieses, ich glaube, das ist dieses Gefühl. Deswegen, wenn man die Maps dann selber baut, was unglaublicher Zeitaufwand ist, wäre das natürlich besser, aber es ist schon.
Ja, dafür gibt's ja Dungeon Alchemist, womit
du da auch schon mal
bauen kannst. Nur das Ding baut ja so viel Details rein.
Richtig.
Wo die Leute dann denken, ach, da ist ein Schrank, da ist Überbesteck drin oder Gold, Gold ist viel wert, hol ich mir raus. Jungs, nee. Also, da muss man mit der Gruppe vorher drüber reden, aber das ist halt.
Ja, ich muss sagen, es gibt ja viele Tools, um Maps zu bauen, die schnell und einfach gehen, wie Dungeon Alchemist. Mhm. Wenn man da halt nur sagt, ich möchte eine kleine Stadt haben, baust dann jedes einzelne Haus hin, fertig. Ja. Das ist wunderbar. Brauchst nicht viel Aufwand, importierst es einfach in Foundry rein. So, aber wie gesagt, wie du schon sagtest, dann macht es dir was. Das geht schon. Aber wenn man dann ja auch den Anspruch hat, dass es so sein soll wie Dings, dann musst du da, glaube ich, ein bisschen Zeit reinstecken. Oder ich habe dann auch, wie gesagt, da gab es auch mal so ein. Ich habe da eine Map gehabt, die hatte ich mit Tilzweil gebaut. Das war eine fertige. Man kann sich aus dem Internet kostenlos und tauschen und hin und her schieben. Gibt's eine Seite für. Habe ich mir eine geholt. Und dann war dann auch so. Auf der einen Map, da sollte keine Kiste sein. Beispiel jetzt Kiste, ne, was ihr eben schon mal angesprochen habt. Da steht auch eine Kiste, die will ich auch mal. Ich dachte mir so, naja gut, was packst du da jetzt rein? Da habe ich auch gesagt, ja komm, dann ist da jetzt halt eine Kiste, machst du auf, ist ein bisschen Gold oder Silber drin oder Kupfer oder wenn du die Spieler ein bisschen ärgern willst, ist halt ein Mimik oder so. Ja. Die Kiste greift dich an. Aber ja, das kann man auch machen. Aber wie gesagt, es ist wirklich, glaube ich, diese Spagat zwischen wie gehst du damit um, wenn die und was? Ich glaube, das ist auch ein Punkt, dass man das vorher absprechen sollte mit der Gruppe oder wenn man einen Rundenaushang macht.
Ja.
Man macht Seed of Mine, dann wissen die Leute schon, wie es abgeht. Du machst eine komplette Map für alles, für die Spieler.
Mhm.
Und dann kannst du nämlich, also das eigentliche Thema Battle Maps, wenn es dann in den Kampf geht.
Ja.
Da finde ich Battle Maps, ehrlich gesagt, passt bei jedem System, also für mich persönlich sehr wichtig. Mhm. Gerade, wo steht wer? Mhm. Was ist in meiner Umgebung rum? Das muss nicht mal detailreich sein. Das können auch von mir aus nur Striche sein, damit ich weiß, da ist eine Tür, da ist das Fenster, einer steht da und so. Da finde ich das eigentlich schon wichtig. In Kämpfen jetzt.
Ja, bin ich voll bei dir. Was mir halt aufgefallen ist, oder kann ich mir vorstellen, sagen wir mal so, wir spielen ja viel online. Und ich finde, also jeder GM, der online spielt, und zumindest mal, ich habe jetzt nur Erfahrung mit Foundry. Also ich kenne auch World 20, würde ich nie mit der Greifzange anfassen als GM, aber jeder wie er möchte. Deswegen, ich kann nur von der Foundry-Sicht her reden. Wenn es da keine offiziellen Module dafür gibt, da steckst du ja richtig Zeit rein, dass nachher während dem Spiel alles flüssig läuft. Und gerade beim Thema Battlemap, wenn du in den, ich sag mal, in den Erkundungsmodus gehst an der Battlemap, sprich, du machst dort auch noch die Räume rein, also sprich die richtigen Wände, das ist ja ein Mordsaufwand. Das geht zwar relativ schnell im Sinne von bis einer halben Stunde durch, aber es ist halt eine halbe Stunde, wo du nur Räume eingezeichnet hast.
Ja, richtig, das ist halt der Aufwand. Dafür ist es dann aber auch, für mich.
Ja.
Immersiver, wenn du jetzt, sagen wir mal, einen riesigen Dungeon-Crawl machst, da bist du ja auch dann ewig bei, die ganzen Wände und Lichter einzuziehen, NPCs hinzustellen. Ist schon, aber es ist, für mich als Spielender wäre das schon, okay.
Ja.
Ich habe gar kein Problem mit, mit Seattle of Mind. Das ist auch vollkommen fein. Aber ich sag mal so, gerade bei Dungeon, es geht jetzt, glaube ich, bei mir nur bei Dungeons & Dragons Battle Maps hätte ich gerne. Bei allen anderen Systemen kann, muss aber nicht. Wir hatten ja bei dir gespielt Alp Cthulhu, die zweiköpfige Schlange.
Mhm.
Und da kamen wir nachher irgendwann in der Wüste irgendwo in einem Krankenhaus oder Lazarett oder was das war. Und da hast du ja eine Battle Map gemacht.
Mhm.
Und da hast du wirklich gemerkt an den anderen Mitspielenden, Vorher alles hier auf Mind, jetzt haben wir eine Map. Und dann ging's los. Die Figur fliegt nach da und eine nach da. Ich will hier reingucken, ich will das aufmachen, ich will das. Das hast du dann auch manchmal. Ich glaube, da brauchst du auch dann so ein bisschen Disziplin dann zwischen den Spielern. Und dass man dann, also hast du ja dann auch gemacht, als der mir stopp jetzt hier, einer nach dem anderen und bewegt euch bitte nicht. Sagt mir einfach, wo ihr hingehen wollt. Das ist nur, ne, damit ihr versteht, wie es hier aussieht.
Ja.
Das ist für mich dann auch vollkommen fein, aber ab und zu erwische ich mich dann auch, da und hier, was haben wir hier? Oh mein Gott, jetzt sind hier Sachen, da kann auf einmal interagieren. Das ist dann, glaube ich, dieses, diese Freude. Ah, ich habe jetzt was, ich habe jetzt noch Sachen hier auf in Foundry, mit denen kann ich interagieren. Ich sehe es, ich kann da hinlaufen, ich kann es sagen, auf dem Tisch, da steht ja dies und das.
Ja.
Und dann geht's ja wieder los. Steht das da wirklich oder hast du das, oder ist das, dieses. Also es gibt so, Pro und Contra, aber man hat dann auch wirklich gemerkt, wie alle auf einmal, und ich laufe dahin und ich möchte jetzt, ist das toll und so.
Ja, das ist Fluch und Segen zugleich.
Ja.
Das ist,
waren dann auf einmal ganz aufgeregt, als wenn, hier habt ihr ein kleines Bonbon. Deswegen, und solche Erfahrungen, dann denke ich mir, das machen halt Battle Maps zum einen. Man hat was, wo man sich auf einmal in der Welt sieht selber oder auch, der sich dann auch tatsächlich virtuell bewegen kann, anstatt es mir nur vorzustellen.
Ja.
Irgendwie, also denke ich jetzt so.
Ja. Wo wir gerade beim Thema D&D sind, ich bereite ja einen Mega-Dungeon vor für Shadow Dark mit über 1000 Räumen. Würde ich nicht vorbereiten. Würde es da nicht schon fertige Karten geben? Und zum Glück gibt es dort für 90% der Räume auch schon die Raumdefinition für Foundry. Ansonsten würde ich das nicht machen.
Meinst du die Raumdefinition, dass da steht, was da drin ist?
Die Räume, die Wände sind eingezeichnet mit Türen und so.
Ah, okay, alles klar.
Genau. Und der Dungeon an sich, das ist einfach aufgebaut, der ist einfach zu leiten. Ist halt sehr viel Interpretation in dem Moment, was du halt darstellst. Worauf ich hinaus will, und zwar bei dem Dungeon Dragon System von Foundry, gibt es ja den Gruppenakteur. Also du kannst ja einen Actor erstellen. Der Actor für Foundry ist zum Beispiel ein Charakter. Und man kann auch eine Gruppe erstellen. Und in die Gruppe kannst du die Spieler hinzufügen.
Ja.
Und das gleiche habe ich jetzt auch für Shadow Dark gemacht. Und die bewegen nicht mehr ihre einzelnen Charaktere, sondern diesen Partyakteur. Und die definieren wer geht hinten, wer geht vorne. Und angenommen, es würde zu einem Kampf kommen oder sie gehen in einen Raum, dann kann ich da einfach per Knopfdruck sagen, Spieler platzieren und um diesen Party-Token, diesen Gruppentoken, kommen dann die ganzen Spieler automatisch raus. Weil damit habe ich das Problem umgangen, dass Wildwuchs ist, alle laufen irgendwo hin und so weiter und so fort. Ich meine, das kann man immer ja noch machen.
Ja.
Aber erstmal seid ihr alle zusammen.
Richtig,
das habe ich gemerkt, ist für mich besser, weil ich dann nicht mehr, also ich konnte wirklich nicht klar. Ich habe es versucht, ich habe es nicht hinbekommen, weil dann, ich habe halt gewusst, wie ich damit umgehen soll. Und da ich ja selber nie Spieler war, vor allem in einem Dungeon Crawl nicht, auch bei Tier, haben wir keine richtigen Dungeon Crawls gemacht. Also richtig ewig lang und so weiter und so fort.
Nee, wenn da waren das irgendwelche Hütten im Wald, wo du da einzelne Räume hattest.
Ja, das ist ja easy, kein Problem. Ja. Aber jetzt so richtig ab, runter mit ganz viel Gedöns, muss ich mal gucken, ob ich vielleicht irgendwo mitspiele, wie die das machen. Und deswegen habe ich mir da das nur für eine Zeit so zusammengebaut. Und ja, was mir da auch gerade einfällt, können wir auch mal ein Thema drüber machen. Ich dachte immer, Dungeon Quals sind ja einfach, du gehst rein und dann schlägst Monster, 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 Monster.
Ja, es gibt, ich spiele auch gerade einen Dungeon Crawl zurzeit, also meine Samstagskampagne sind in einem großen Dungeon, der hat 110 Räume tatsächlich. Und das, ich mag ja Dungeon Crawl, ist so, wie du gerade schon sagtest, du gehst in den Raum, du haust. So, ich habe aber gelesen, hatte ich mir extra ausgesucht, wie du gerade bestimmt ansprechen wolltest, du kannst ja auch unter den einzelnen Fraktionen kannst du ja auch Rollenspiel machen. In dem einen Gebiet wohnt der oder in dem einen Verlies ist der oder wie auch immer. Aber in dem musste ich jetzt feststellen, Da steht zwar, du kannst das machen, es gibt auch freundliche, aber meistens steht dann, ja, da sind so und so viele drinnen, die greifen sofort an, wenn ich das und das. Und ja, jetzt sind wir, glaube ich, schon bei dem 30. Raum oder so gefühlt.
Okay.
Und bis jetzt haben sie sich mit 2 oder 3 Leuten unterhalten und der Rest kam immer zu Kampf irgendwie aus Gründen.
Ja.
Gibt auch ein paar Rätsel, aber mal gucken, ob ich den dann irgendwie ein bisschen abkürze oder so, weil haben wir auch schon gesagt, wir sind jetzt in der 4. Session und es ist bis jetzt immer das Gleiche. Du machst den Raum auf. Aber wie du gerade sagen wolltest, gibt es auch, ja. Zum Beispiel Dungeon of the Mad Mage vom D&D.
Ja.
Das ist ja ein riesiger Dungeon Crawl mit 23 Ebenen. Und da gibt es 2 Fraktionen. Also zum Anfang, ich habe nur den Anfang gespielt. Die Kampagne ist dann leider, haben wir nicht weitergespielt, wurde abgebrochen. Da hast du die Dwarfs und die Goblins, die so ein bisschen Zwiespalt haben, diese beiden Fraktionen. Und du kannst dann immer hin und her gehen, mit den Reden, Rollenspiel machen, dann findest du unterwegs noch andere Akteure. Klar hast du da auch Räume, wo du einfach reingehst, da ist eine Falle oder Leute, mit denen du jetzt kämpfen musst, weil das und das passiert. Aber dann hast du auch so Dungeon Crawls, wo du dann 2 Akteure hast, mit denen du dann auch die ganze Zeit Rollenspiel und Fraktionsspiel machen kannst.
Ja.
Das geht auch. Also ja, das darauf wolltest du, glaube ich, hinaus, richtig?
Genau, also ich habe mal, das kam halt durch Shadow Dark, weil da waren die Fraktionen und alles ist ja zufallsbasiert, was da passiert. Also kann ich auch nicht vorausdenken. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, mir war langweilig gewesen oder so. Und da habe ich halt von diesem Stonehell Dungeon gehört. Da habe ich mir einfach mal besorgt, gekauft, das Ding kostet 9 €. Gibt es 2 Bücher davon. Und da war es hier heiß gewesen, hab mir ihn ausgedrückt, hab ich in den Garten geguckt, hab da durchgelesen. Und ich so, Alter, wer spielt denn sowas? 1200 Räume, 10 Ebenen, Battlemaps ohne Ende, Thema Battlemaps sind.
Mhm.
Und keine Ahnung, ich hab da angefangen durchzulesen und dachte mir, das hat aber gar nichts mit Monsterschlägen zu tun. Also klar, es gibt Monster. Weil da sind insgesamt, soweit ich es jetzt richtig überblicke, 13 Fraktionen drin, die untereinander Twist haben. Es gibt viele große Story-Arcs. Es ist zu, schätze ich mal, so 50% die ganze Zeit nur Rollenspiel, also nicht kämpfen. Und ja, da ist mir zuerst mal so richtig aufgefallen, ey, das ist nicht nur kämpfen. Und dann habe ich mir angeschaut von Goodman Games, die momentan die ganzen alten Dungeons and Dragons Abenteuer, also die wirklich die alten Sachen, sowas wie Cavern of Wassia und hast du nicht gehört, die kannte ich vorher gar nicht, die bringen die jetzt neu raus, ein bisschen aufbereitet, auch für die 5. Edition und Dungeon Crawl Classics. Dann habe ich mal so Preview-PDFs angeschaut. Das ist richtig geiler Scheiß. Also, ich dachte immer so, ja. Früher ging es wirklich nur um Klatschen, Klatschen, Klatschen.
Die alten Abenteuer tatsächlich, glaube ich, schon. Ich bin mir nicht sicher.
Ja,
dieses, was wir jetzt spielen, ist auch so, von
ja.
1900 irgendwas.
Ja, aber das ist richtig guter Stoff. Ich meine, heute, wenn ich mir jetzt anschaue, ich meine, alle lieben Strahd, das Abenteuer. Das ist auch nicht schlecht. Aber du liest halt wirklich erstmal alles durch, um die Story zu verstehen.
Ja, das ist ja, na, das ist wieder geschuldet an den D&D-Büchern, dass sie ja ein bisschen komisch strukturiert.
Ja, und wenn du jetzt aber anschaust, das neue Starter-Set, habe ich mir mal angeschaut, die haben supergeile Battlemaps und die sagen, ey, es gibt keine richtige Story, ihr macht die Story.
Hm, ja.
Das finde ich super.
Glaube ich auch wieder so ein anderes Thema, Sandbox-mäßig und so.
Ja, aber ich meine.
Ich weiß, was du meinst. Also, dass quasi die Spieler entscheiden, wo, welche Richtung geht's nachher dann.
Genau. Der DM kann immer noch super viel mitsteuern und so. Mhm. Und wenn ich mir jetzt die, ich meine, ich mag fertige Abenteuer. Ich leite ja fast nur solche Dinger. Aber mittlerweile, wie soll ich sagen, unsere zweiköpfige Schlange-Kampagne bei Call of Cthulhu, bei dem Pulp-Modus, mhm, das war 30% das offizielle Abenteuer und den Rest, den haben wir durch Improvisation gemacht.
Ja.
Weil ansonsten hätte ich euch ja drücken müssen, immer in die Richtungen ohne Ende.
Hm. Ja.
Und deswegen mittlerweile bin ich halt voll Impro.
Richtig, ja, Impro sollte man immer sein. Wie gesagt, da also waren wir wieder bei dem Thema davor. Sollte man die Bücher, ne, 1:1 nachspielen oder sollte man sie nur als Ideenschmiede nehmen? Klar, man sollte die Bücher wirklich alles nur.
Ja.
Und wenn du, wie gesagt, wo wir bei dir die Hunter-Kampagne gespielt haben, war ja auch nachher, da gab's ja gar nichts mehr. Das war ja nur, du hast ja nur reagiert quasi darauf, was wir gemacht haben.
Ja.
Was ist top. Du kannst sagen, pass auf, der Plot-Twist ist hier. Ungefähr, wie ihr da hinkommt, ist ja eure Sache.
Ja.
Ungefähr. Und das große Ganze ist dann, also ist, so hatte ich das bei meiner Homebrew-Kampagne dann ja auch gemacht. Macht einfach. Mal gucken, was passiert. Und dann habe ich mir dann on the fly teilweise was ausgedacht, was wie passiert.
Pass auf, müssen wir gerade mal zurück zum Thema Battlemaps. Mir ist mich ja breit damit, was passiert bei einer Battlemap. Und zwar leite ich da gerade Daggerhard und ich habe ein cooles Abenteuer gefunden, was fertig war, also kompletter Rohbau von einem Abenteuer. Und der hat richtig gute Battlemaps gehabt, die richtig gut aussahen. So. Und beim Thema Battlemap sollte man sich immer den Gedanken drüber machen, welche Dimension man verwendet. Gerade beim Thema Foundry, weil du kannst ja sagen, wie viel Grids, also wie viele Zellen eine Battlemap hat. Also wie viele Zellen so eine Map hat. Damit meine ich die Quadrate in einem Raum zum Beispiel. Kann man ja einstellen, pass mal auf, die Map hier hat 30 Quadrate und hat einen Raum zum Beispiel 4x4 oder so. Das kann man ja einstellen bei Foundry. Und ich dachte mir gestern, weil ich das vorbereitet hatte, habe ich halt vorbereitet und dann kam am Schluss eine Krypta und bei Daggerhard dachte ich eigentlich eher so, ja, das spielt das Grid ja keine Rolle, weil wir hier nur fern, nah, weit und so weiter machen. Und ein Spieler, der bestimmt auch hier zuhören wird, also schöne Grüße an dich, coole Aktion. Aber ich dachte mir in dem Moment so, scheiße. Die kamen da runter, waren laut gewesen und die Gegner kommen. So, und aber auch da ist es so, dass fern und so weiter auch halt natürlich eine gewisse Weite auf der Battlemap haben. Sprich, die Spieler waren ganz weit weg. Aber es gibt halt den Feuerball dort. Und der ist richtig, richtig heftig. Aber da die Gegner so weit weg waren, war es kein Risiko, das Ding abzufeuern. Wurde abgefeuert, natürlich auch getroffen, hat eingeschlagen wie eine Bombe dort. Und hat die Gegner alle mal zu 3/4 direkt niedergemacht. Also der Kampf war einfach nur Pipifax. So, woher kam das? Weil ich nicht auf die Skalierung geachtet hatte, auf der Battlemap. Also sprich, ich hatte die Map von der Skalierung ja 3-mal so groß gemacht. Mhm. Und deswegen ganz easy. Bei Battlemaps muss man achten, wie die Skalierung ist. Zum Beispiel habe ich nie verstanden, damals bei Dungeons & Dragons gab es ja unten die Skalierung, da gab es diese Räume bei den offiziellen Karten. Also ein Gang, da passt nur einer durch.
Ja.
Und dann kommt so ein Raum, ja, da müssten sich ja alle reinquetschen und alles Mögliche. Mittlerweile weiß ich aber, warum die das gemacht haben. Weil wenn du sagst, ey, da kann einfach jeder reinstürmen und alle können nebeneinander in diesem Gang stehen, dann passt das mit den Gegner-Balancing gar nicht mehr.
Ja, ich glaube, das ist wirklich, wie du sagtest, dieses Positioning.
Ja.
Wenn du da einfach einen Feuerball reinhaust, sind alle tot, ja. Hm. Dass du das so ein bisschen splitten kannst, einer steht da, damit genau sowas dann nicht passiert wahrscheinlich.
Ja, genau. Wenn der Gang zu breit ist und alle können da stehen, dann hast du da plötzlich so eine riesige Wand, die da vorne prescht und alles niederhämmert. Aber passen da zum Beispiel nur noch 2 hin? Ja, wer steht denn dann vorne? Wer steht hinten? Und kommt von hinten auch noch Gegner und so? Dann plötzlich ist das eine ganz andere Geschichte. Und mittlerweile verstehe ich halt, warum die damals diese Dungeons halt so eng gemacht hatten. Ich bin hingegangen und hab gedacht, ich brauche Platz da, ich mache die Skalierung mal 2. Und hab direkt gemerkt, verdammt, mittlerweile, jetzt deswegen machen die das.
Oh, also, ich würde sagen, das war's für heute, oder was, Bino?
Ja, das war's für heute. Zweite Aufnahme war gewesen und ich glaube, jetzt werden wir die auch mal veröffentlichen.
Ja, Wir haben jetzt die beiden mal vorproduziert. Gucken mal, wie das technisch hingegangen ist und werden wahrscheinlich hier und da nochmal ein bisschen was schrauben und vielleicht nochmal an der Länge oder an der Kürze arbeiten von dem.
Und am Fokus?
Fokus, genau. Am Fokus vor allem, weil wir haben tatsächlich auch mitgekriegt, wir schweifen hier so ein bisschen immer in den Themen ab,
ja,
die wir eigentlich auch dann in anderen Sachen nochmal beschreiben können. Mal schauen.
Genau.
Würde ich sagen, wir verabschieden uns und freuen uns, dass ihr vielleicht beim nächsten Mal wieder mit einschaltet.
Genau.
Noch einen schönen Tag.
Haut rein. Bis dann. Ciao.
Ja, tschüss.